KBS マガジン。
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Wie ihr schon am Jingle erkennen konntet, ihr seid beim ABS Magazin gelandet. Das ABS Magazin ist jeden Mittwoch zu hören um 16 Uhr auf Radio X oder auch die Wiederholung am Donnerstag um 14 Uhr hier auf Radio X 91.8. Je nachdem, ob Donnerstag dieser Platz vergeben ist, wird dort die Sendung wiederholt. Und ich bin übrigens Andi, der euch durch die Sendung bringen wird. Wir haben heute eine volle Sendung und fangen auch schon direkt mit dem ersten Punkt an. Oder besser gesagt mit dem zweiten Thema, was dann unser zweiter Teil der Sendung sein wird. Und zwar geht es da um einen Menschen, der Capoeira, eine Capoeira-Schule aufmachen möchte in Rio de Janeiro, um die Leute von der Straße zu bringen. Da wird es einen Bericht von meiner Kollegin Sophie geben. Doch jetzt hier noch ein kleiner Hinweis, bevor wir mit dem ersten Thema anfangen. Ein kleiner Hinweis, und zwar gibt es heute findet eine Sammelabschiebung statt am Frankfurter Flughafen. Es einer Sammelabschiebung von nach Afghanistan von 50 Personen. Da wird sich getroffen am Terminal 1 um 17.30 Uhr. Und nun kommen wir schon auch zum ersten Thema. Und zwar geht es um die Proteste in Ungarn. Da gab es am 30. November diesen Jahres ein Urteil, in dem ein Mann zu 10 Jahren Haft verurteilt worden ist. Er wurde an der Grenze zwischen Ungarn und Serbien festgenommen mit 11 weiteren Personen, geflüchtete Personen. Dort sind in diesem Bericht, den wir gleich hören werden, von Radio Korax aus Halle, wurde dieser Mann aufgrund dieser Übertritts der Grenze festgenommen und verhaftet und zu 10 Jahren Haft verurteilt. Und genau, wir hören einfach rein in den Beitrag von Radio Korax. Und hier auch ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Radio Korax.
Wednesday was Ahmed Ha's final hearing. Accused for terrorism and other crimes, after a series of extremely biased trial hearings and without any evidence, he was sentenced to 10 years of prison and expulsion from Hungary. 10 years of prison for talking to a megaphone and throwing 3 stones.
Es war am vergangenen Wochenende. Da protestierten in Ungarn hunderte Menschen. Sie protestierten gegen ein Gerichtsurteil. Denn wenige Tage zuvor, das war der 30. November, da wurde in Ungarn ein Mann verurteilt zu 10 Jahren Haft. Der Mann ist ein Zypriote syrischer Herkunft. Der Mann wird beschuldigt, an der Grenze Flüchtenden zum Durchbruch der Grenze aufgerufen zu haben. Das war im letzten Jahr, genauer am 16. September, also an dem Tag, als Ungarn die Grenze geschlossen hatte und ein Grenzübertritt auf einmal eine Straftat darstellte. Eine Straftat, die bis zu 3 Jahren Haft bedeuten könnte. 10 Menschen hat die ungarische Polizei allein an diesem Tag verhaftet und sie alle haben eine Strafe erhalten.
Ahmed ist einer der 11 Angeklagten in den sogenannten Röske-Prozessen. Die 10 anderen sind nicht für Terrorismus angeklagt wie Ahmed, sondern für Massenaufstand und illegalen Grenzübertritt. Sie wurden zu unterschiedlichen Haftstrafen verurteilt, und es waren zwischen 1 und 3 Jahren.
Yamin and Ahmed and Kamil are still in prison more than 1 year after they sought their freedom and rights for seeking asylum. Besides, Ahmed was just sentenced to 10 years in prison with the charge of terrorism, when it was the very terrorism imposed on him and his family back in Syria that put them on this road through Hungary.
Man könnte an dieser Stelle fragen, was ist eigentlich passiert? Doch diese Frage bedeutet, weniger zu fragen, was Ahmed H. an diesem Tag getan hat. Diese Frage bedeutet eher, was passiert eigentlich hier in Ungarn? Was passiert in Europa? Was passiert hier, dass ein Gerichtsprozess mit Terrorismusvorwurf ohne Beweise mit einem Schuldspruch endet? Mit 10 Jahren Haft für den Angeklagten. Mit einer Anklage, die sich darauf beruft, Ahmed habe 3 Steine geworfen und durch ein Megafon gesprochen. Eine Anklage, die damit erfolgreich ist. Ungarn begann letztes Jahr einen Zaun zu bauen, ein Zaun, der Flüchtende aussperren sollte. Ein Zaun zur serbischen und zur kroatischen Seite hin. Als der Zaun fertig wurde, trat ein neues Gesetz in Kraft, ein Gesetz, welches den illegalen Grenzübertritt mit einer Gefängnisstrafe belegen sollte. Eine Gefängnisstrafe von bis zu 3 Jahren. An einem Protest an der Grenze teilzunehmen, das sollte noch höhere Strafen bedeuten. Zuvor waren jeden Tag tausende Menschen durch Ungarn gelaufen. Sie liefen Richtung Österreich, Richtung Deutschland, Richtung Skandinavien. Doch dann, von einem Tag auf den anderen, war die Grenze von Serbien nach Ungarn zu. Stündlich kamen mehr Menschen an, doch sie kamen nicht weiter. Eine Aktivistin aus Halle war an jedem Tag vor Ort und wir von Radio Korax sprachen damals mit ihr.
Die Grenze ist ja komplett dicht. Es ist auch eine Autobahn, die eigentlich rüberführt. Die ist auch mit einem Stacheldraht und so Palisadenwänden dicht gemacht. Wir sind jetzt gestern Abend, als wir angekommen sind, waren vielleicht so 2000 Leute hier. Mittlerweile sind es, würde ich sagen, 5000 Flüchtende, darunter ganz viele Familien mit Kleinkindern, Schwangere. Jetzt seit heute früh ist die Situation sehr angespannt. Schon heute Nacht gab es Proteste an den Zäunen. Also es gibt so 2 Punkte, wo man sozusagen den Polizisten oder Grenzsoldaten direkt gegenübersteht. Heute Nacht gab es schon Proteste, heute früh auch. Und seit heute früh standen jetzt auch schwer ausgerüstete Sondereinheiten der Polizei, komplett vermummt, behelmt, hinterm Zaun. Und die Leute haben protestiert. Also es ist auch sehr eng vom Raum, diese Straße davor, da sind tausende Menschen, Kinder dazwischen.
Mehr und mehr Menschen kamen an. Und als dann Stunden später die Grenzen aufzugehen schienen, da liefen die Menschen durch das Tor. Doch dann regnet es Prügel, es regnete Tränengas und Wasser aus Wasserwerfern.
Auf jeden Fall wurde jetzt die letzten 2 Stunden massiv mit Tränengas gegen die Leute vorgegangen. Es sind auch etliche Kinder verletzt worden. Ein Krankenwagen wurde komplett mit Tränengas eingedeckt, wo gerade versucht wurde, irgendwie noch Kinder aus diesem Chaos rauszuziehen, die halt mit ihren Zelten auf der Straße standen und dort gewartet haben.
Denn die Menschen hatten laut Ungarn eine Straftat begangen. Die Straftat des illegalen Grenzübertritts. Ahmet Ha war damals unter den Protestierenden. Er ist zwar Syrer, aber er lebt auf Zypern mit seiner Frau Nadja und ihren gemeinsamen Kindern. Er hat die zypriotische Staatsbürgerschaft. Andere aus seiner Familie, die in Syrien gelebt haben, die hatten damals die gefährliche Flucht über die Ägäis angetreten, um nach Deutschland zu kommen, um Sicherheit und auch medizinische Versorgung zu erhalten. Ahmet beschloss, seine Familie zu begleiten, denn er sprach Englisch und er kannte Europa besser als seine Familie. Auch deswegen mag er an jenem Tag durch ein Megafon mit den Grenzpolizisten gesprochen haben. Ahmet wurde verhaftet, neben ihm wurden noch 10 weitere Menschen an jenem Tag festgenommen.
Die Prozesse waren auch wie dieser Prozess, also wie auch Ahmets Prozess, extrem absurd. Es gab keine Beweise. Die 10 Leute wurden damals extrem willkürlich aus der Menge festgenommen. Im Prinzip waren sie unter anderem wegen ihrem gesundheitlichen Zustand, einer von ihnen im Rollstuhl, eine ältere Frau, Personen mit anderen gesundheitlichen Problemen, waren sie unter denen, die nicht schnell genug den Schauplatz verlassen konnten und deswegen wurden sie festgenommen. Das heißt, sie wurden komplett willkürlich angeklagt. Es gab keine Beweise, es gab falsche Übersetzungen in den Prozessen. Statt Hausarrest wurden sie in Gefängnissen eingesperrt bis zum Prozess. Also diese Prozesse der 10 anderen waren genauso von absurden und rassistischen Anschuldigungen geprägt, wie auch Ahmets Prozess jetzt. Von den anderen sind immer noch 2 Personen eingesperrt, Jamen und Kamel.
Ahmets Prozess findet in Szeged statt, einer ungarischen Stadt mit ungefähr 160.000 Einwohnern, eine Stadt, die unweit der serbischen und der rumänischen Grenze liegt. Hier, direkt neben der Kirche, neben dem Weihnachtsmarkt und der Einkaufsstraße, befindet sich das Gerichtsgebäude, in dem Ahmet der Prozess gemacht wird. Am letzten Prozesstag protestierten dann auch Aktivistinnen vor dem Gericht.
Also was ganz klar geworden ist, in allen Prozesstagen ist die einseitige Zulassung von Beweismaterial. Also die Richterin hat fast ausschließlich Polizisten und Polizistinnen, die an der Grenze im Einsatz waren, eingenommen. Also die ganzen unabhängigen Zeuginnen, die von der Verteidigung als Zeuginnen genannt wurden als mögliche Zeuginnen, sind alle allesamt abgelehnt worden. Es gibt keine einzigen unabhängigen Zeuginnen und der Großteil der Polizisten und Polizistinnen wurde nur dazu befragt, welche Verletzungen sie davongetragen haben. Die Fragen sind extrem suggestiv gestellt worden.
In Hungary, in my opinion, they should show for the majority that yes, we have the power against the European Union, against the migrants, and we made the law, and it's a part of a propaganda.
Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Ländern haben eine Kampagne ins Leben gerufen. Eine Kampagne, die kämpft für die Freilassung der inhaftierten Menschen. Doch für sie ist es schwierig, Ahmeds Prozess zu begleiten.
Es ist extrem schwierig für Unterstützerinnen, den Prozess zu beobachten und im Gerichtssaal präsent zu sein und zu berichten, weil der Prozess in einem sehr kleinen Raum geführt wird, der Großteil des Platzes nur für Medien ist. Das war schon im Prozess der 10 anderen Angeklagten so, dass Zivilgesellschaft de facto ausgeschlossen wurde mit der Begründung des Platzmangels. Jetzt gerade sind auch Leute der unserer Solidaritätsgruppe nicht in den Saal hineingelassen worden unter der Begründung, dass das kein Platz drinnen ist. Es ist natürlich kein Zufall, dass dieser Raum ausgewählt wurde.
Ahmed wird mit Handschellen und Fußfesseln ins Gericht gebracht. Ein Polizist ist immer neben ihm. Ein Polizist ist vermummt mit einer schwarzen Maske. Nur die Presse und auch Angehörige von Organisationen wie Amnesty International werden hineingelassen. Die Aktivistinnen, die vor Ort sind, die auch eine Kundgebung abhalten vor dem Gericht, die werden nicht hineingelassen, die lesen die Twitter-Mitteilung von Amnesty und der Presse. Als sie erfahren, dass Ahmed schuldig gesprochen und zu 10 Jahren Haft verurteilt wird, da verlagern sie ihren Protest ins Innere des Justizgebäudes. Sie rufen, der Staat macht den Terror. Und auch Schauprozess. Das ist eine Provokation für die Justizbeamten. Die Personalien werden festgestellt und Strafen angedroht. Die Aktivistinnen werden des Hauses verwiesen und der Prozess geht zu Ende. Ahmed wird in einem fensterlosen Transporter fortgebracht. Dass es Unterstützende gibt, die für seine Freilassung protestiert haben, davon wurde er hermetisch abgeschirmt. Davon hat er nur durch seinen Anwalt erfahren. Dieser Prozess ist politisch. Ohne Beweise verurteilt, im Gericht wegen einer Pilgerreise nach Mekka des religiösen Fanatismus beschuldigt, ist Ahmed derjenige, an dessen Fall ein Exempel statuiert wird. Ahmed ist konfrontiert mit einem Prozess, in dem er offensichtlich rassistisch behandelt wird, in dem von einer unabhängigen Gerichtsbarkeit keine Rede sein kann. Die Richterin stellt immer wieder suggestive Fragen. Sie stellte Fragen nach Ahmed als dem Aggressor. Nur die Staatsanwaltschaft durfte Zeugen berufen, das waren alles Polizisten, die an jenem Tag an der Grenze Dienst hatten. Zeugen der Verteidigung wurden nicht zugelassen, also zum Beispiel Journalisten oder Aktivisten.
It's one of the most egregious cases of a misuse of terrorism law that we've seen in the region, and it's certainly a sign of Hungarian government's approach to refugees and migrants, which is to clamp down on them, and it's at the same time decision to ramp up its terrorism laws. So poor Ahmed is stuck in this sort of twin track of ramped up terrorism laws and clamped down on migrants.
The propaganda, that's what they did it. And Ahmed is part from this propaganda, but he take the big consequence of the propaganda. It was on Ahmed. And that's really sad.
Weil er durch ein Megafon sprach, wurde Ahmed als Anführer, als Aufwiegler verurteilt. Verurteilt unter einem Terrorakt. Er wird nach frühestens 2/3 seiner Haftzeit freikommen können.
10 years, are you normal? And he is European. He had a status in EU. So to Hungary, he's a refugee.
You literally saw this man's name and his life destroyed by the Hungarian state, dragged through the mud, called a terrorist. And, you know, it's hard to stand and watch somebody's dignity be challenged like that.
They had a voice that spoke for freedom, the freedom of movement, the freedom to live in dignity. But it was indeed that brave voice that singled them out for unjust treatment.
Und in Ungarn selbst spielen die Röske-Prozesse und die Hetze gegen Migranten eine Rolle in der Entwicklung der Gesellschaft.
Ahmed Haas' trial is an integral part of a huge propaganda machinery in Hungary. The propaganda is masking internal political struggles and inequality in Hungary and is strengthening the government's position. We're seeing repression against migrants, but this is a wider topic. This affects everybody. We are seeing repression against solidarity groups. We are seeing repression in the closing of independent media like Nip Sabachak.
All the time they was finding a target, a new target. For example, before was the Gypsy, the Roma. They were the target. The state all the time was targeting them. And after that they start to target the drug addicted. That they sleep, the homeless, they sleep in the street or under the tunnels or under the train station. And now they find new target, that's the refugees.
Ahmeds Anwalt will in Revision gehen. Das will auch die Staatsanwaltschaft, allerdings weil sie zynischerweise eine noch härtere Strafe fordert. Sie fordert 17,5 Jahre Haft und sie fordert auch strengere Haftbedingungen. Der Fall wird also mindestens innerhalb Ungarns noch durch eine weitere Instanz gehen. Und der Fall wird auch weiterhin kritisch begleitet werden, zum Beispiel durch Amnesty International oder auch durch die internationale Kampagne Free the Röske 11. Und das ist auch wichtig, denn dieser Fall hat eine Bedeutung, möglich sogar eine Bedeutung für uns alle. Der Prozessbeobachter von Amnesty International betont zum Beispiel die Bedeutung von Antiterrorgesetzen und eine Aktivistin betont die Verantwortung Europas.
Just today, or just this week, the European Union sort of pushed through its latest directive on combating terrorism. And one of the things that the directive does is it leaves it up to member states to legislate and define terrorism how they will. Now, if the European Union is seriously saying that states like Hungary can continue to define throwing a couple of rocks as an act of terrorism, then we're all in for a very difficult time indeed.
These show trials, together with the fence, the police violence and the harsh migration policy changes, are supposed to state an example and create an atmosphere of fear. They are part of the Hungarian state's increasing racist propaganda against all migrants, specifically Muslims. It is not only tolerated by the EU, but it is a tendency in line with repressive EU politics, which aim to export its responsibility beyond its borders.
Die Situation in Ungarn hat außerdem Auswirkungen darauf, wie sich Länder wie Serbien oder Kroatien verhalten. Denn die Grenze zu Ungarn ist militärisch abgeriegelt. Es gibt einen Zaun mit NATO-Draht, Rollgittern an den Autobahnen, Streifenwagen und Polizeihubschrauber mit Zugscheinwerfern. Es ist eine unwirkliche Szenerie. Es ist eine Szenerie wie aus dem Kriegsgebiet. Nicht zu denken daran, dass hier Menschen herkommen und teilweise kampieren, die selbst aus Kriegsgebieten geflüchtet sind. In Serbien bekommen die Flüchtenden das zu spüren. In Serbien, wenn man so will, der Station vor Ungarn. Sie bekommen zu spüren, dass die serbische Regierung sie nun, da sie wenig Chancen haben, nach Ungarn weiterzukommen, loswerden will. Sie werden abgeschoben nach Bulgarien oder Mazedonien.
They came at night between 3 and 6 o'clock. Army and police are all around the barracks. 3-4 guys came inside and they said that come and pick up your baggage. So after that, they put them in the buses. 2 buses were pushed back to Macedonia. 120 people are there. I was deported 2 times, but some of the guys was deported 7 times.
Diese Nacht- und Nebelabschiebungen sind illegal. Sie sind illegale Pushbacks, wobei von einem Pushback nicht die Rede sein kann, wenn zum Beispiel Menschen, die über Bulgarien eingereist sind, willkürlich nach Mazedonien abgeschoben werden. Also ein Land, in dem sie vorher noch nie gewesen sind. Die Flüchtenden werden mal hier, mal dahin gebracht. Sie müssen sich neu orientieren, den Weg wiederfinden. Ein junger Afghane sagt zum Beispiel, sie spielen Ping-Pong mit uns. Teilweise führt dies auch zu einer Kettenabschiebung, zurück nach Griechenland oder die Türkei. Dass es nach Ungarn so schwer weitergeht, wirkt sich also auf die Situation für flüchtende Menschen in vielen anderen Ländern aus. Zurück nach Ungarn. Die Kampagne zur Befreiung der Gefangenen der Röske-Prozesse Die haben zu einer Demonstration in Budapest aufgerufen. Es ist voll auf dem Platz im Zentrum von Budapest. Es sind viele Kameras da, viele Mikrofone, viele Schaulustige und natürlich die Polizei. Es sind auch viele ältere Menschen gekommen, die auch gegen Orbáns Geschichtsrevisionismus protestieren wollen. Sie rufen, heute ist es Ahmed, morgen bist du es. Sie rufen, Freiheit für Ahmed. Sie wollen sich nicht einschüchtern lassen von dem Staat, der Ahmed als Terroristen verurteilt hat. Von dem Staat, der mit Abschottung und Gewalt auf Flüchtende reagiert. Sie wollen kämpfen. Für die Freilassung Ahmeds und gegen die Angst vor dem Regime.
The Ruska 11 will have their freedom because they believe in it, of course. We believe in their freedom. But we must stand with them to show them that they are not alone. This is our solidarity. And it is also a reminder to ourselves that nobody can take away our freedom.
Our courage is Orban's fear. Freedom for Ahmed. We are not afraid, and that we will keep fighting for Ahmed's freedom.
Ja, und hier nochmal ein großes Dank an Radio Korax, die diesen Beitrag hier eben zusammengeschnitten haben, den wir gerade gehört haben. Und bevor wir gleich mit Anja telefonieren, eine Aktivistin, die direkt vor Ort in Ungarn ist, per Telefon wird sie gleich uns von dem aktuellen oder von der aktuellen Situation in Ungarn berichten und wird gleich hier gleich mit ihr hier telefonisch verbunden sein. Und aber hier nochmal der Hinweis, ihr seid auf Radio X, dem lokalen Frankfurter Radio, und ihr hört gerade das ABS-Magazin. Aber ABS steht für Arbeit, Bildung und Soziales, und unsere Sendung kann man auch nachhören auf absmagazin.de. Im Übrigen sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Mitmachern, die bei uns in der Redaktion mitmachen. Und falls ihr Interesse habt, beim ABS-Magazin mitzumachen, dann kontaktiert uns doch unter absmagazin.de. Könnt ihr dort unter Kontakt direkt das Kontaktformular ausfüllen und das wird dann an uns gesendet. Oder ihr kontaktiert mich direkt unter andi@absmagazin.de. Nun sprechen wir mit Anja, der Aktivistin aus, oder nicht aus Ungarn, sondern sie ist in Ungarn. Hallo Anja, hörst du mich?
Hi, hallo, ja, ich höre dich gut.
Ja, perfekt. Also wir wollen ja erstmal noch mal ein bisschen so über diese Situation dort vor Ort sprechen. Doch bevor wir darüber sprechen, erstmal was zu dir. Du bist gerade in Ungarn. Erzähl doch mal erstmal was kurz über dich, was du dort machst und wo du dich dort genau befindest.
Also ich lebe und studiere in Ungarn. Ich lebe in Budapest. Ich bin zu der Ruska 11 Kampagne gekommen, weil meine Politgruppe engagiert war. Also ich bin in einer Gruppe, die heißt Migrant Solidarity Group of Hungary, kurz MIGSOL, eine Gruppe, eine Graswurzelgruppe, die aus geflüchteten Migrantinnen und Ungarinnen besteht und die im Bereich Flucht und Migration politische Arbeit macht. Und wir sind Teil der Kampagne und so bin ich dazu gekommen, mich zu engagieren.
Und jetzt wurde ja am 30. November dieses Urteil gefällt. Ist jetzt seit dato noch was passiert jetzt bezüglich der Gefangenen?
Also es gab einen großen Aufschrei. Also wir waren positiv überrascht, wie viel Aufmerksamkeit das bekommen hat, nicht nur in Ungarn, sondern auch international. Also wir haben in Budapest eine große Demonstration organisiert, wo wirklich viele Gruppen auch gekommen sind, die normalerweise nicht zu migrationsspezifischen Veranstaltungen kommen. Und also wir haben das als positives Zeichen gesehen, dass die Nachricht, die wir zu verbreiten versucht haben, dass es nicht nur um Ahmed geht in dem Fall, sondern dass Ahmed als Steckenpferd verwendet wird, um ein Exempel zu statuieren, um den Terrorismusparagraphen auszutesten und generell die repressiven Tendenzen in der ungarischen Politik voranzutreiben, dass diese Nachricht angekommen ist. Also insofern von einer Reaktion der ungarischen Bevölkerung war das positiv. Sonst was vielleicht den Fall betrifft, also der Anwalt von Ahmed hat Revision eingelegt. Der Staatsanwalt hat auch Revision eingelegt. Das heißt, der Fall geht auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich, also das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es wird in den nächsten 6 Monaten muss es sein.
Und vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Da gab es ja jetzt auch direkt danach auch schon Proteste in Ungarn. Waren die dann lokal oder wo waren diese Proteste? Und wie viele haben dort dran teilgenommen? Also wie groß waren diese Proteste?
Meinst du die Proteste direkt nach dem Schuldspruch?
Genau.
Im Gericht? Genau, also wir waren nicht so viele. Wir waren einige Leute, die allerdings nach Segel gekommen sind, um direkt vor dem Gericht zu protestieren und Leute zu informieren mit Flyern. Der Punkt, also vielleicht um auch nochmal ein bisschen auszuholen, die Tatsache, dass das Ganze in Szeged in einem ganz kleinen Gerichtssaal stattfindet, ist ja kein Zufall. Ist ja auch eine Möglichkeit, um Öffentlichkeit abzuschirmen und Proteste zu verhindern. Dadurch, dass der Saal so klein ist, konnten auch nicht wirklich viele Leute von uns hinein. Dieses Mal wurde überhaupt niemand hineingelassen von den Personen, die normalerweise zum Monitoren im Gericht waren und die Teletyperichte geschrieben haben. Deswegen waren alle von uns draußen. Wir waren um die 20 Personen dieses Mal. Genau, und als wir von dem Schuldspruch gehört haben über Amnesty, die aus dem Gericht getwittert haben, sind wir ins Gericht hinein und haben protestiert. Ich glaube, das Video hat das gezeigt, habe ich ein paar Aufnahmen gezeigt.
Genau, das war ja das so, dass ihr dann auch in das Gerichtsgebäude reingegangen seid und habt dann dort direkt vor Ort nochmal protestiert. Kannst du aber was zu den Gefangenen nochmal sagen? Ihr seid im direkten Kontakt zu den Gefangenen oder wie, also geht das nur über den Anwalt? Das gab's ja, war zumindest in dem Beitrag, den wir eben gerade gehört haben, so. Wie geht es denn Ahmed und den Gefangenen?
Wir haben leider keinen Kontakt zu Yamin und zu Kamel. Also die zwei, die nicht für Terrorismus angeklagt wurden, sondern die Teil der anderen 10 waren, zu denen haben wir leider keinen Kontakt, nur über die Anwältinnen, was ziemlich schwierig ist, weil unsere Anfragen, um die Personen besuchen zu können im Gefängnis, teilweise entweder ignoriert wurden oder nicht weitergeleitet wurden ordentlich. Das heißt, da kann ich leider überhaupt nichts dazu sagen. Zu Ahmed persönlich haben wir auch keinen Kontakt, weil genau dieselbe Situation, unsere Anfragen sind entweder vom Gericht abgelehnt worden oder einfach nicht bearbeitet und hängen in der Luft seit einem halben Jahr. Wir haben allerdings mit der Familie von Ahmed engen Kontakt. Also wir schreiben viel mit seiner Ehefrau, wir wissen über sie, wissen wir, dass er sich sehr isoliert fühlt, dass er seine Familie sehr vermisst. Genauso wie seine Familie ihn. Also das ist das hauptsächliche Gesprächsthema zwischen ihnen.
Und die Familie ist auch vor Ort?
Die Familie, also Ahmed hat ja mit seiner Familie gemeinsam in Zypern gelebt.
Genau.
Seine Ehefrau und seine Töchter sind auch noch in Zypern. Die Eltern sind, die er begleitet hat ursprünglich, sind in Deutschland im Moment.
Ja.
Genau.
Okay,
und? Ja, also so vielleicht noch, was der Familie und ihm ein großes Anliegen ist, auch immer zu betonen ist, dass sie so schockiert und verwundert sind über diese massive Repression gegen ihn, weil er wirklich er versucht hatte, alle legalen Wege auch zu wählen für seine Familie. Er wirklich versucht hat, die Visa zu bekommen für die Familie. Und weil er in dem Protest sogar versucht hatte, zwischen Polizei und den anderen Personen zu mediieren. Also deswegen sind sie besonders schockiert. Und es ist ihnen ein großes Anliegen, eigentlich zu zeigen, dass sie persönlich, obwohl sie natürlich für Bewegungsfreiheit eintreten, niemals irgendjemanden verletzen wollten.
Da besteht dann, die kommt dann direkt die Frage dann hinterher, so, warum eigentlich wird er dann zum Terrorismus verurteilt, wenn er doch eigentlich so eine, aus der Sicht dann eher eine verhandelnde Person war?
Das ist das Absurde in diesem ganzen Prozess. Es ist in den ganzen Anhörungen so klar geworden, dass das Gericht absolut nichts in der Hand hat gegen Ahmed. Nichts. Ahmed wurde mehr oder weniger wahllos herausgegriffen als eine Person, die unter anderem ein Megafon hatte. Es war völlig irrelevant, was er in das Megafon gesprochen hatte. Seine Position war völlig irrelevant in dem Protest. Es geht der ungarischen Regierung geht in diesem Protest nur darum, den Terrorismusparagraphen zu verwenden, ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, okay, wir können ohne Beweise einen Terroristen schaffen in diesem Land. Und das ist genauso Teil der politischen Entwicklungen in diesem Land wie die legalen Änderungen, die Grenzschließungen, die Zäune, aber auch die Schließung von freien Medien und so weiter.
Ja, dann vielen Dank erstmal Anja für diese Einschätzung. Wir müssen leider schon aufhören, weil der andere Beitrag, der jetzt gleich kommt, der braucht auch seine Zeit sozusagen. Aber vielen Dank, wir bleiben auch am Ball und werden bestimmt nochmal von den Protesten und auch über die Situation der Gefangenen nochmal berichten. Vielen Dank, Anja.
Vielen Dank auch.
Ja, und genau, und hier geht es jetzt auch weiter mit unserem nächsten Beitrag von Sophia, die hier über eine Person berichtet, die Capoeira-Kurse anbietet.
So, ich sitze jetzt hier gerade im DGB-Haus und sitze hier mit Mestre Rogério Soares. Soares, hast du das richtig ausgesprochen?
Ja.
Okay. Genau, wir wollen uns heute über Capoeira unterhalten und über einen Spendenworkshop, der bald ansteht. Ich habe versucht, ein paar Informationen herauszusuchen. Ich habe unter anderem eine Homepage gefunden, die auf Portugiesisch war. Ich bin dem Portugiesischen leider nicht mächtig, aber habe so ein bisschen interpretiert. Und da standen unter anderem stand da, glaube ich, drin, dass du in Rio de Janeiro geboren bist.
Ja, stimmt.
Das stimmt. 1972 ist etwas passiert. Du trainierst seitdem Capoeira oder machst angefangen mit Capoeira. Okay, und dann bist du irgendwann nach Deutschland gekommen.
Und 90 Jahre, ich bin in Deutschland gekommen.
In den 90er Jahren? Okay. Und da warst du in verschiedenen Städten, Kassel, Düsseldorf, Hamburg, Freiburg und jetzt gerade in Frankfurt.
Eigentlich der Angola Dobrado existiert schon 25 Jahre. Dieses Jahr, 2017, werden wir 25 Jahre alt. Ich unterrichte hier seit ich hier bin, 90. War die erste Stadt war Kassel. Ich habe in Kassel die Capoeira beginnen, 12 Jahre da gelebt. Und der erste Akadi-Gruppe war in Kassel gegründet. Momentan sind wir in Neumannheim und Karlsruhe.
Wer seid ihr genau?
Ja, da schwankt zu viel, ne? Aber in der Gruppe allgemein gibt es schon ein paar Leute, schon über 15 Jahre mit mir trainieren. Und ein paar frische, und manchmal der Gruppe ist 10 Personen, manchmal 2. Aber existiert wir schon 25 Jahre. Das ist unsere sehr schwierige Situation, ne? Auch wenn der Gruppe ist ziemlich klein, dann ist es sehr schwierig für mich in der Stadt etwas arbeiten. Aber schaffen wir das.
Okay, also das, was du hauptsächlich machst, ist, also du bist einfach Capoeira-Trainer.
Ja, meine Hobby, sagen wir so, mein Beruf geworden. Ist, wenn ich angefangen Capoeira bin, habe ich nicht die Idee, ein Capoeira-Meister zu sein. Und die heute meine Rechnung von meiner Arbeit bezahlen kann. Beruflich bin ich Silberschmied. Capoeira ist auch mein Beruf. Ne? Aber es ist ein bisschen andere Gefühl. Mhm. Capoeira ist, was ich wirklich besser machen kann.
Mhm. Okay. Was hat dich dazu motiviert, Capoeira zu machen, zu beginnen?
Für mich war Zufall. Es war 1. Mai in Rio de Janeiro, es gab eine Reseparty. Ich war auf der Reseparty, habe ich eine Rolle de Capoeira gesehen, eigentlich nur der Birimbau. Und der Musik gehört, habe gesagt, oh, schöne Musik, ich habe nie gehört. Dann war da zu schauen. Und derzeit arbeite ich in einer Schlosserei. Und ein Freund von mir, da, Kollege, von Arbeitskollege, trainiert Karate. Hat mir angeladen für Karate machen. Da habe ich gesagt, oh, Karate, oh, da weiß ich nicht. Komm zu schauen, ne? Ich habe gesagt, was gibt da? Er hat gesagt, ah, es gibt Karate, Judo, Bodybuilding, und tralala und Capoeira. Ich habe gesagt, oh, Capoeira, ah, da komme ich da vorbei. Dann habe ich einen Unterricht zu schauen und nächste Woche war ich dabei. So war ich zum Capoeira gekommen.
Mhm. Okay. Was hat dich da genau angesprochen an Capoeira? Oder was hat dir gefallen?
Im Laufe der Zeit habe ich auch meine selber Geschichte in der Capoeira gefunden. Ne? A Capoeira war nach Brasilien, Kolonialzeit, vom Portugies nach Schwarz nach Brasilien abgeschleppt. Und Capoeira stammt von verschiedenen Orten von Afrika, von verschiedenen Stammen. In Brasilien in Afrika gibt es keine Capoeira, es gibt verschiedene similar Kultur, aber wir in Afrika haben wir nicht. Von der Sklaverei wegen in Brasilien lernt man nicht das in der Schule. Da hat mir ja, durchgehalten, ne? Durch Capoeira habe meine selber Welt entdeckt. Ne? Ich bin ein Mischling. Mein Vater war schwarz, meine Mutter war schon ein Mischling. Ne? Bei mir, meine Familie ist ganz bunt gemischt. Ne? Indianer, Afrikaner, Portugiese und so weiter. Ja, dadurch habe ich meine selber Bewusstsein auch, ne, versteckt, ne. In Brasilien sind wir noch sehr rassistische Gesellschaft. Mit der Capoeira-Geschichte konnte ich auch mehr verteidigen mit deiner Geschichte, nicht mit nur der Bewegung, ne, oder der Kampf, aber auch mit deiner Geschichte. Dadurch habe ich meine Cidadania, Cidadania auf Deutsch? Ja, Deutsch weiß ich nicht, aber. Ja, so habe ich da abgemischt und verschiedene Personen kennengelernt und da war für mich meine Rettung, ne, meine jugendliche Zeit.
Wie ist das gemeint? Inwiefern war es deine Rettung?
Ja, ich komme auf der Peripherie, arme Familie. Ich stamme nicht von Favela, aber das ist, die Kultur ist gleich. Und wie heute noch so funktioniert, viele Jugendliche in dieser solchen Umgebung, ist ziemlich kompliziert. Ne, von nicht eine Drogendealer zu werden oder eine Räuber oder irgendwas, wegen der Notwendigkeit ziemlich hoch. Viele Leute leben unter der Grenze von der Armut. Ich war einer von dem. Meine Mutter war Putzfrau, mein Vater ist Wandmal. Und ich war immer in solche Umgebung. Ich war Ich bin nicht Straßenkind, aber Straßenkind. Ich lebe mehr auf den Straßen als zu Hause. Dann werde ich noch mehr sehr einfach für dich in diese Hit zu beginnen. Ne? Und Capoeira hat mir gerettet in dieser Situation. Ich war schon mit einem Fuß drin, einem Fuß draußen. Und sie hat mir rausgezogen. Wegen, ich habe so verschiedene Personen von anderen Orten, ne? Anderes Bundesland kennengelernt. Und dann meine Welt hat ein bisschen mehr geöffnet. Ne? Ich sehe nicht mehr diese Gewalt in meinem Stadtteil. Ne? Ich kann mehr andere Situationen aussehen. Und das für mich war meine Brücke von dieser Situation rauszulaufen. Arbeite auch deine innere Seite, nicht nur deine Muskeln, aber auch deine Gehirn. Ne? Das ist auch, wo liegt diese Verbindung, Kampfsport und diese Entspannung. Ja, Capoeira, überhaupt der Capoeira Angola, was wir hier praktiziert, sie bringt das zu deinem Alltag. Ne?
Du hast jetzt schon öfter Capoeira Angola oder Angola gesagt. Es gibt ja auch noch eine andere Richtung. Was, dieses Regional, ja, ist ja das andere. Was macht Capoeira Angola für dich aus?
A Capoeira Regional stammt von Capoeira Angola. Ist ein etwas Modernes, ne, sagen wir so. Und sie ist mehr präsent, ne, in der Stadt. Die Leute sehen und können sofort diese Identität begreifen, wegen können das sehen in den Kung-Fu-Filmen zum Beispiel, oder Olimpiada, ne, diese volle Sprung hin und her. A Capoeira Angola ist ein bisschen andere Situation. Sie arbeitet auch damit, körperlich, aber es gibt Hintergrund, diese unsere Geschichte, unsere brasilianische Geschichte, ne, wo steckt sehr viel Anthropologie und Soziologie in deiner Geschichte. Das ist die stärke Seite von der Capoeira Angola. Mhm. Und Capoeira Angola ist nicht nur ein Kampf, aber es ist auch bringt auch diese Kulturseite, wo a Capoeira esportiva, né? Sie hat nur ein Ziel, né? Ist der Kompetition, Kompetitivität, né? A Capoeira Angola, wir arbeiten mehr in kulturelle Richtung. Klar, es gibt auch eine Konfrontation, das ist auch ein Kampf, das die Geschichte kann das beweisen. Aber via Spiel, né? Quando via Spiel, diese Konfrontation ist ein bisschen versteckt. Né? Aber der Kampf ist dabei immer, né? Kann man schon verteidigen oder mindestens schnell laufen.
Du hattest ja selber schon erwähnt, dass es aus der Kolonialzeit, aus Kolonialzeiten stammt, Capoeira, dass es dort entwickelt wurde, dass Sklavinnen und Sklaven aus Afrika das in Brasilien entwickelt haben. Hast du den Eindruck, dass Leute, die Capoeira lernen wollen, eben auch aus geschichtlichen Gründen, weil sie eben an dieser Geschichte interessiert sind, dass es daraus entstanden ist, deswegen auch Capoeira machen?
Ja, heute viel mehr als vorher. Ich meine, seit diese Geschichte, Unterricht oder Interesse, sie tauchen nicht viel auf, wie in diesen letzten 15 Jahren habe ich gemerkt, wie a Capoeira und überhaupt a Capoeira Angola in den bestimmten Bezirken reingekommen, ne, in die Universität, vorher sie war nicht. A Capoeira, sie ist beschützt von UNESCO, ne, in Brasilien. Sie hat vor 5 Jahren ungefähr dieses Projekt angefangen oder etwas mehr. War eine riesige Diskussion und Tombamento histórico, Denkmal, ne, mehr oder weniger, mhm, hat a Capoeira heute diesen Status gekriegt. Mhm. Und seit 30 Jahren oder etwas mehr, sie ist deine Internationalisation hat begonnen. Heute sind 100 Länder, es gibt Gruppen de Capoeira, ne? Klein, groß. Das ist ein Phänomen.
Ja, okay. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wäre, es gibt ja wahrscheinlich große Unterschiede darin, Capoeira in Deutschland zu trainieren und in Brasilien zu trainieren. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, wo liegt der Unterschied? Also wer auch daran teilnimmt?
Ja, es hängt auch ab, wie man dein Alltagsleben, ne? Das Leben, ne? Ich war Straßenkinder. Mhm. Ich habe ganz andere körperlich als ein Junge nur sitzen und lesen oder nur Computerspiel. Mhm. Das hängt auch ab von dort, ne? Wer tanzen mag, ne? Tanzen, einfach tanzen. Mhm. Er hat mehr körperliche Koordination. Aber das bedeutet nicht, er lernt Capoeira in paar Wochen. Diese Schwierigkeit, eine Brasilianer hat auch gleiche Schwierigkeit wie jede Person, für diese Bewegung zu lernen und ja, Capoeira spielen. Mhm. Ja, du konfrontiert mit deiner selben Geschichte. Ne? Das ist hier, ist die Geschichte ist total andere. Capoeira ist eine fremde Kultur. Der Sprache und der Kultur ist fremd. Aber in Deutschland ist meine Erfahrung, der Deutsche hat eine sehr gute Interesse, für was in der Hinherum der Welt passiert, oder wie funktioniert. Ne? Zum Beispiel, viele Leute hatten ein bisschen Portugies gelernt bei Capoeira-Unterricht. Er war nie in der Schule, ne? Oder in der Volkshochschule, oder nach Brasilien. Mhm. Und dann er hat ganz andere Bilder von Brasil, ne? Wegen was in der Media kommt, ist nur der Schlechte, was passiert, ne? Prostitution, Droga, Gewalttätig und so weiter. Aber wenn er hier durch Capoeira läuft, dann fängt langsam an, andere Brasil auch zu entdecken, andere Brasil zu sehen. Ne, wegen du hast mehr Kontakt, hörst du ein bisschen von der Sprache, und dann fängt man an, nach Brasil zu fliegen, und dann entdecken ganz andere, als in die Ferne läuft. Ne. Das ist der Deutsch ist die, meine Erfahrung ist eine sehr positive Balance da drin. Wege ist offen für genau diese ein Teil auch da drin zu beobachten und zu lernen. Mit den unsere Capoeira Trainer hier haben wir schon verschiedene Deutsche mit Ausländer Hintergrund. Ne? Das ist für mich ein wichtiger Punkt in meiner Arbeit, ist genau das. Ich benutze die starke Seite von der Capoeira, um die Leute zusammenzubringen. Oder für meine Arbeit, oder was meine Arbeit zieht, diese Leute zusammenbringen, ist mein sozialer Anteil in meine Hiersein zum Beispiel. Mhm.
Ja. Du, so wie ich das gelesen habe, wolltest ja eigentlich zurück nach Rio gehen, um dort ein Projekt zu verwirklichen, ein Haus zu bauen. Da seid ihr jetzt auch gerade dran, oder wie sieht das aus?
Ja, diese Idee hatte ich vor 10 Jahren ungefähr, hatte ich einen Preis von der Regierung in Brasilien gekriegt. Ich und noch 9, war 100 Meister, Capoeira Meister, ich war in diese 100 reingekommen. Hatte ich 15.000 Real gekriegt und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Ich kaufe ein kleines Grundstück, das ist 200 Quadratmeter, wo ich aufgewachsen bin, der Stadtteil da in Rio de Janeiro, sehr periphärisch. Dann habe ich auch gedacht, ja, ich bin schon 60 Jahre alt, ich muss nach Brasilien zurückkehren, irgendwann. Ich musste nicht hier sterben. Dann habe ich gesagt, aber wenn ich zurückkehre, wohin kann ich gehen? Bei meiner Schwester oder bei einer Freundin oder irgendwas so. Dann habe ich gesagt, ich baue ein kleines Haus. Und dann startete diese Idee eine Casa Dobrada, ne?
Mit einem. Was heißt Dobrada?
Dobro. Dobro. Zweimal.
Das, ah, okay.
Oder Doppel. Ne? Mhm. Ja, in diese Idee, ich habe gedacht, und dann habe ich diese Geld, 15 Real, in diese Grundstücke, ne, ein bisschen investiert. Dann habe ich gedacht, ja, wie ich weiter kommen kann, ne, ich verdiene kein Geld für ein Haus zu bauen. Dann fange ich diese Idee, Spende-Workshop. Da war vor 5 Jahren ungefähr. In diesen letzten 4 Jahren haben wir, ja, unsere Utopie in eine kleine Realität schon gebaut haben. Ja, das für mich ist meine Rückkehr nach Brasilien und überhaupt in meine Stadtteil, wo die Menschen da hatten, ja, esse proletário umgebung, und es fällt zu viel in der Umgebung. Es existia keine Kultur, die Kultur da ist Kneipe, für Schnaps trinken, und die Musik hören. Mehr gibt es nicht. Und es ist heutzutage, der Jugendliche hat keine Felde mehr für Fußball spielen. In meiner jugendlichen Zeit, da haben wir zu viele. Heute haben der Junge da keiner mehr. Nur Häuser überall. Und dann der Junge läuft hin und her in der Straße und hat nicht so viel, ne, Angebot, ne, zum Beispiel. Und unsere Idee ist eine kleine Platz da, wo die Tour aufmachen, der Junge kann ein paar Stunden da sprungen. Ja, das ist mehr oder weniger der Projekto, Ideia. Já haben wir angefangen, jetzt müssen wir das bis ein Ende ziehen. Ich hoffe und ich wünsche für mich, wenn das ist da und funktionieren kann, und dann könnte ich wieder zurück nach Brasilien mit eine Idee, nicht nur zurück. Ich habe wirklich sehr viel in Europa gesehen und überhaupt hier in Deutschland, wo ich sehe, wo ein paar Sachen, es fällt in diese Umgebung, mindestens der Idee. Ich weiß, ich schaffe nicht, aber mindestens der Idee, wenn ich das schaffe, für ein paar Jungen zum Verstreut, ich glaube, habe ich meine Anteile da verstreut auch. Das ist mein Ziel. Ich hoffe, dass ich das schaffen kann. Mhm.
Okay, also es soll ein Haus werden, wo Menschen oft, also jederzeit trainieren können, Capoeira trainieren können, und es soll aber auch zum Wohnen sein.
Das ist meine Wohnung, klar, ist offen. Ja, aber der Capoeira-Platz ist und mein Haus, da ist etwas getrennt, ne? Klar, das Haus ist auch offene Tür. Das eigentlich ist ein Haus von Angola Dobrada. Viele Leute hier haben diese Idee unterstützt, sponsiert. Ja, das Haus für eine a Casa do Capoeirista. Ne? Ist nicht nur für mich, aber wer in Finnland wohnt zum Beispiel, kenne ich ein paar Leute. Wenn er in Rio ist, kann auch da Dusche oder ein bisschen kochen. Solche Idee, ne, ist dieses Projekt. Ne? Mhm.
Okay, auf welchem Stand ist es gerade, der Hausbau?
Die erste Etage oder das Haus ist fast fertig. Mhm. Ne, es fehlt noch viel. Ne, verputzen, Fenster, Tür, Fußboden, Toilette, Küche. Aber der Skelett, sagen wir so, ne, ist schon da. Ne? A Capoeira war Platz was oben, ne, in der zweiten Etage. Da ist ein riesiges Projekt. Es kostet nicht viel, aber es kostet etwas auch. Ne? Und viele Leute denken in Brasilien, alles billiger. Ne? Aber es ist ein teuer Land, zum Beispiel Rio de Janeiro, ist viel teurer als in London. Weißt du, wie viel kostet ein Kilo Banane in Rio de Janeiro? teuer als bei Edeka hier. Ja, das ist kein Spaß, das ist die Realität. Mhm. Wenn ich das sehe, mache ich mir total fertig. In Brasília, a terra da banana. Bananasland. Und bezahlen wir ein Kilo Banane teuer als hier in Deutschland. Das ist unvorstellbar, aber ist die Realität. Mhm. Ja, dann ist das kostet, wir schon nicht viel Geld, aber schon ein gutes Geld schon da investiert. Und jetzt haben wir keine Chance mehr zurück zu treten. Ne? Mhm. Muss ich weiter dieses Projekt pushen.
Okay. Und dafür werden Spenden gesammelt, unter anderem bei Spendenworkshops, wo jetzt auch bald einer ist, oder? Habe ich es richtig verstanden?
Hier in Deutschland ja 5 oder 6 Mal jetzt mit diesem Workshop in der kommende Wochenende hier in Frankfurt passiert. Und was in Kassel kommt, kommt für unsere Baustelle da. Das ist die Grundidee in unserer Veranstaltung. Mhm. Ich verkaufe nicht die Capoeira, ich tausche, ne, mit irgendwas. Dieses irgendwas ist das Projekt. Aber jetzt jeden ist angeladen, sowieso, wenn kein Geld auch haben. Mhm. Ne, das ist ein sehr guter Moment für Konfraternisation. Es kommt schon ein paar Leute von Hamburg, Freiburg und solche Staaten. Ja, machen wir hier eine schöne Wochenende und warm.
Okay, also es soll ein großer Workshop werden. Wo findet der genau statt und wann ist der genau, damit alle Leute, die gerade zuhören, auch kommen können?
Ja, wir beginnen am Samstag um 12 Uhr bis 18 Uhr, am Sonntag 12 bis 16 Uhr. In den beiden Tagen machen wir eine Roda der Capoeira, na, jeden ist angeladen, ist Eintritt frei.
Okay. Und wenn man ansonsten sich noch über das Projekt informieren will, gibt es da noch eine Homepage, auf die man gehen kann?
Ja, genau. Der Gruppe hat auch eine Homepage gebaut, das ist wordpress.com, Casa Dobrada. Casa Dobrada, wordpress.com. Mhm. Kann man direkt in unsere Seite da, alles ist transparent.
Und da kann man auch spenden?
Eben, das ist auch. Okay. Da bist auch.
Okay, super. Für mich wär's das. Selon, du möchtest noch etwas sagen oder ihr?
Ich bedanke mich der Moment für unser Projekt in der Radio X.com. Das ist eine sehr gute Sendung, ne, für viele Leute hoch in Frankfurt und aus in Frankfurt. Und ich hoffe, unsere Konversation hier hat etwas Wirkung.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, leider müssen wir jetzt doch schon den Radiobeitrag von Sophia an. Hier nochmal ein großes Dankeschön an Sophia, die Radiokollegin. Wir müssen leider diesen Beitrag abbrechen, da die Zeit schon so gut wie rum ist. Das ABS-Magazin, in dem wir uns gerade befinden, findet jeden Mittwoch um 16 Uhr statt. Und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis, und zwar heute gibt es die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan von 50 Personen am Terminal 1 um 17.30 Uhr am Frankfurter Flughafen. Das Charterflugzeug soll um 18.40 Uhr losgehen. Das war nochmal hier der Hinweis. Und genau, ihr befindet euch beim AWS-Magazin. Vielen Dank nochmal an die Anja, die in Ungarn war oder ist und dort die Aktivisten dort vor Ort unterstützt. Und vielen Dank nochmal an dieses Telefoninterview und an Radio Korax, wo wir im ersten Teil den Beitrag gehört haben. Und hier geht es weiter mit Mental Maps und Virusmusik.
ABS-Magazin. ABS-Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.